Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext führt uns in eine ganz normale Situation, einen ganz normalen Alltag in Israel im Jahr ungefähr 30 oder 31 nach Christus. Jesus ist noch nicht lange gestorben und auferstanden. Es ist die ganz frühe Zeit der Christen und das Erste, was uns vor Augen gestellt werden soll, ist, es wird ein Mann vor die Tür, vor das Tempeltor getragen und dort abgesetzt. Er soll dort seinen Lebensunterhalt bekommen, seinen Lebensunterhalt für einen Tag. Und wenn wir weitergelesen hätten im Kapitel 4, Vers 22, sehen wir, dass er schon bereits seit 40 Jahren, seit seiner Geburt, also da steht sogar über 40 Jahre, seit seiner Geburt gelähmt war, nicht erwerbstätig sein konnte und im Prinzip von klein auf darauf angewiesen war, von anderen versorgt zu werden. Dass Menschen damals auf diese Weise, also indem sie an einer Ecke saßen und Geld eingenommen haben, versorgt wurden, wenn sie nicht arbeiten konnten, das gehörte einfach ganz normal zur Sozialordnung in Israel, kann man sagen. Gott selber hatte sich mit den Armen solidarisch erklärt. Wir lesen in den Sprüchen 17, Vers 5 beispielsweise, wer einen Armen lästert oder verschmäht, der lästert dessen Schöpfer. Und Gott lässt sich nicht lästern. Also das heißt, Gott hat sich mit den Armen solidarisch erklärt. In Sprüchen 19, Vers 17 können wir dann noch mal lesen, wer einem Armen etwas gibt, der leiht es dem Herrn. Also der gibt es letztlich Gott und Gott lässt sich nicht leihen. Da ist dann der Gedanke mit verbunden, Gott wird es wieder zurückgeben. Du gibst nicht einfach, ohne dass Gott dir deine Hand wieder füllen wird. Auch dieser Gedanke ist darin. Dann in Sprüche 14, Vers 31 steht, wer einem Armen gibt, der ehrt Gott. Wenn ich Gott ehren möchte und an armen Menschen achtlos vorbeigehe, dann ist meine Ehre, die ich Gott erweisen will, nichts. Dann wird sie von Gott nicht angenommen. Ich kann nicht Gott ehren, indem ich sage, ich ehre dich, sondern gerade dadurch, dass ich für Menschen da bin, auch besonders für arme und bedürftige Menschen, gerade dadurch ehre ich Gott. So steht es dann da. Und dann steht im Jesaja 58, Vers 7, steht dann, wenn du etwas für Gott tun willst, da viele Leute haben viel gebetet und gefastet, da steht, brich dem Hungrigen dein Brot und der kein Obdach hat, den führe in dein Haus. Wer nichts anzuziehen hat, dem besorge Kleidung. Also sorg für Menschen, die nicht in der Lage sind, selbst für sich sorgen zu können. Auch das etwas, was so praktisch die Sozialversorgung der damaligen Zeit war, in dem Gott angeordnet hat, wer mich ehren will, wer zu mir gehört, der hat die Verpflichtung und Aufgabe oder der soll, anders ausgedrückt, seine Liebe dadurch zu mir zeigen, dass er für Menschen da ist, die bedürftig sind. Jetzt wurde dieser gelähmte Mensch, der arbeitsunfähig war von Mutterleibe an, der wurde jetzt also vor das Tor des Tempels gesetzt und da war natürlich ein idealer Platz. Denn wer in den Tempel ging, ging dahin, um Gott zu ehren. Er ging dahin, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und dann war es natürlich naheliegend, dass er die Worte, die wir gerade gehört haben, im Ohr hatte und wusste, wenn ich zu Gott gehe, dann sollte ich auch nicht an dem, für den Gott in besonderer Weise Fürsprache leistet, vorbeigehen. Und insofern denke ich, konnte der Gelähmte am Tempeltor 40 Jahre lang gut auskommen. Ich denke, es ist eine gute Einrichtung gewesen, wie es damals war, dass man nicht sagt, der eine ist der Geber und guckt auf den anderen herab, der da unten sitzt und sagt, hier, ich gebe dir mal ein bisschen was und du musst mir dankbar sein. Der, der unten saß, der dankte Gott dafür, dass Gott sich um ihn kümmerte. Und der von oben herab gab, der wusste, ich gebe es eigentlich nicht ihm nur, ich gebe es Gott. Und ich bin auch dazu verpflichtet, wie ich auch zu Sozialleistungen verpflichtet bin heutzutage, wenn ich bei uns lebe. Es war einfach das Sozialsystem. Keiner brauchte sich zu schämen. Wir können das aus Anna Tefka, aus dem Musical, da ist ein reicher Mann, dem geht es schlecht, dann gibt er dem Armen etwas weniger. Und dann sagt der Arme zu ihm, soll ich darunter leiden, dass du eine schlechte Woche hast? Gib mir mal ein bisschen mehr. Also insofern, das war im Prinzip das Selbstverständnis, mit dem man heute auch Bürgergeld empfangen kann oder Ähnliches. Also wer bedürftig ist, der hat einfach das Recht darauf, unterstützt zu werden. Und dann unsere Situation, das Zweite, was an diesem Tag kam, Petrus und Johannes gehen nachmittags um 15 Uhr, das ist die 9. Stunde, gehen sie zum Tempel hinauf. Und sie, das konnte gar nicht anders sein, man sieht auch ein Stück weit, dass damals die Christen mit dem Judentum noch ziemlich parallel liefen. Sie waren gar nicht so zu unterscheiden. Sie haben den Tempel besucht, haben dort gebetet und haben sich dann in kleinen Gruppen zu Hause getroffen. Jedenfalls, die beiden begegnen jetzt diesem Lahmen, der ja da saß und um Gaben gebeten hat und werden von ihm angesprochen. Habt ihr eine Gabe für mich? Habt ihr was für mich? Könnt ihr mir was geben? Petrus guckt in seinen Taschen. Portemonnaie vergessen. Und dann muss er sagen, und auch Johannes hatte gerade nichts dabei, dann muss Petrus dem Lahmen sagen, Gold und Silber habe ich nicht. Ich kann dir nichts geben. Also ich denke, die hatten nicht nur das Portemonnaie vergessen, die Jünger waren auch nicht gerade begüterte Menschen. Gold und Silber habe ich nicht. Wenn man jetzt diese Stelle liest, dann kann man sich vielleicht fragen, in unserer Zeit ist es so, ich kenne den Spruch, ohne Moos nichts los. Wenn wir kein Geld haben, können wir auch nicht helfen. Und jetzt hätten die ja sagen können, also mir geht's oft so, wenn ich an Menschen vorbeigehe in der Fußgängerzone, die sitzen da und möchten gerne ein bisschen Geld haben. Ich bin Kartenzahler. Ich kann ihnen nicht meine Karte in den Hut legen und würde ich auch nicht. Und insofern, man hat kein Bargeld dabei. Jetzt hätte es ja einfach so ausgehen können, dass die sagen, okay, wir haben kein Geld dabei, nächste Woche oder morgen kommen wir wieder vorbei, dann geben wir dir was. Aber sie bleiben stehen. Und ich finde, das ist schon etwas, was an einem ganz gewöhnlichen Tag etwas Außergewöhnliches ist. Sie bleiben stehen und Petrus sagt zu diesem Gelähmten, sieh mich an, schau mir in die Augen. Und das ist etwas ganz Großartiges, wenn wir bedenken, dass dadurch eine Beziehung aufgebaut wird. Wenn ich bedenke, wie ich oft an Menschen vorbeigehe, wenn ich Geld einstecken habe, gebe ich gerne etwas, aber ich gehe dann so vorbei, so ungefähr, lass mich in Ruhe, ich gebe dir schnell was und gehe wieder weiter und vergesse diesen Menschen. Petrus sagt, sieh uns an. Und dadurch zeigt er, ich bin an dir interessiert als an einem Menschen. Es geht nicht darum, dass ich dir schnell etwas zuwerfe und dann gehe ich weiter und vergesse, wie du ausgesehen hast, sondern ich möchte mit dir Kontakt aufnehmen. Und dann etwas anderes, was auch in diesem Text außergewöhnlich ist. Petrus sagt, gib mir deine Hand und richte diesen Mann auf. Das, was Petrus nicht hätte geben können, also das Geld, das ist nicht das Wichtige, sondern das, er sagt, was ich habe, das gebe ich dir. Und er richtet diesen gelähmten Menschen auf. Was geschieht dadurch, dass er diesen Menschen aufrichtet? Der Mensch wird hergestellt, er wird wieder in die Lage versetzt, oder das erste Mal sogar bei diesem Menschen, er wird in die Lage versetzt, selber für sich sorgen zu können. Er wird in die Lage versetzt, selber auf die Beine zu kommen und ja, ist nicht mehr angewiesen auf die Almosen der anderen. Und dadurch können wir vielleicht schon mal sehen, es geht Gott, wenn Gott mit bedürftigen Menschen zu tun hat, darum, dass Menschen in die Lage versetzt werden, wieder selber leben zu können, selbstständig leben zu können. Ich habe mir Gedanken gemacht, muss ein Wunder eigentlich immer, und das können wir uns alle mal überlegen, muss ein Wunder immer im Instant-Verfahren gehen? Wir leben ja in einer Zeit, in der wir gewohnt sind, wenn ich Kaffee trinken möchte, heißes Wasser, ein Löffel rein. Brühen dauert lange. Sonst habe ich eine Maschine. Die stelle ich an, springe unter die Dusche und die Maschine hat inzwischen alles gemacht. Wir sind gewohnt, alles sofort haben zu müssen. Und wenn wir die biblischen Wunder sehen, zugegeben, das geht immer ruckzuck. Da wird ein Wort gesprochen und schon ist das Wunder geschehen. Aber wenn wir uns überlegen, was herausgekommen ist bei diesem Wunder, dass der Mensch selbstständig wird, dann können wir uns auch die Frage stellen, ist es auch möglich, dass Gott Wunder tut, die länger dauern? Und bin ich bereit, mich an Gottes Wunder zu beteiligen? Das heißt, ich sehe einen Menschen, der Hilfe braucht. Ich sehe einen Menschen, der aufgerichtet werden muss. Ich sehe einen Menschen, der nicht in der Lage ist, mit dem Leben klarzukommen. Und ich lasse mich auf ihn ein. Ich schaue ihn an. Ich nehme eine Beziehung zu ihm auf. Und ich mache mich auf den Weg mit ihm, wieder hineinzufinden ins Leben. Das ist eine andere Sache. Was ist eigentlich leichter? Wenn wir uns die Frage mal stellen, ist es leichter zu sagen, steh auf und dann seh zu, wie du fertig wirst? Ganz so hat Petrus das natürlich nicht gemacht, aber steh auf, sei gesund und dann ist für mich die Sache erledigt. Oder ist es einfacher oder schwieriger, wenn ich sage, ich lasse mich auf einen Menschen ein? Ich begleite diesen Menschen. Ich lasse mich auf den mühseligen Prozess ein, Menschen wieder auf die Beine zu bringen. Und das geht oft nicht so, wie in unseren Texten, dass ein Mensch dann aufsteht, so rumspringt, der tanzt ja im Tempel rum, alle sind aufmerksam, sondern es geht letztlich geht es darum, dass das Resultat zustande kommt, dass Menschen wieder auf die Beine kommen, dass Menschen lebensfähig werden. Und da ist die Frage an uns, wie sieht es da bei uns aus? Ich habe schon gesagt, ich sehe bei vielen Menschen, die ich so auf der Straße sehe, ich habe nicht den Mut, die anzusprechen und zu sagen, kann ich dir helfen? Es könnte ja sein, dass der eine sagt, ich bin krank, ich brauche medizinische Hilfe. Kannst du mir helfen, einen Arzt zu finden? Dann wäre ich ratlos. Wo soll ich mit jemandem hingehen, der nicht krankenversichert ist? Wo soll ich da nach Hilfe suchen? Einfacher wäre es, wenn er sagt, ich habe Hunger, aber wenn er sagt, ich möchte eigentlich gerne eine Wohnung haben, würdest du dich mit mir auf den Weg machen und mit mir nach einer Bleibe suchen? Wie wäre das? Ich muss sagen, ich habe das schon mal. Oder ich habe Menschen, die ich begleite, aber ich muss sagen, eine sehr große Herausforderung. Wird mein Glaube tragen? Wir haben ja gehört, dieser Gelähmte ist 40 Jahre lang von Menschen an den Platz getragen worden. Habe ich solche Ausdauer, Menschen zu begleiten? Ist nicht irgendwann bei mir der Punkt gekommen, wo ich sage, puh, jetzt kann ich nicht mehr? Jetzt bin ich nicht mehr in der Lage, diesem Menschen zu helfen. Ich bin überfordert. Wie sieht das bei uns ganz konkret aus? Wir sind umgeben von Menschen, die Hilfe brauchen. Und ich denke nicht nur, wenn wir nach außen schauen, sondern auch, wenn wir in unseren eigenen Reihen schauen, werden wir immer wieder Menschen entdecken, die unser Gebet brauchen. Manchmal kommunizieren wir das ja auch, dass jemand sagt, ich bin krank, Ich brauche euer Gebet. Es gibt Menschen, die ganz praktische Hilfe brauchen. Und manchmal geht das auch so, dass man sagt, ich helfe dir heute Nachmittag und dann ist die Sache erledigt. Aber sind wir auch bereit, uns auf Menschen langstreckenmäßig, so im Sinne einer Marathonstrecke einzulassen? Oder ist es eher so, dass wir sagen, ja, wir sind für kurzfristige Blitzeinsätze da? Einen Menschen wieder auf die Beine zu bringen, das ist eine Herausforderung. Der Lahme steht jetzt, läuft und tanzt herum. Die Leute kommen und staunen. Wie habt ihr das gemacht? Petrus, Mensch, das hätten wir von dir nicht gedacht. So siehst du gar nicht aus. Aber was sagt Petrus auf diese Aussage? Petrus sagt, das war nicht ich. Das waren nicht wir. Wir können so etwas nicht. Wir sind nicht in der Lage, Menschen auf die Beine zu bringen. Wir sind nicht in der Lage, Menschen aus einer tiefen Situation wieder herauszuziehen. Das, was ihr seht und was geschehen ist, das ist nicht unsere Kraft. Das hat Gott gemacht. Das hat Jesus Christus gemacht. Er ist derjenige, zu dem man mit seinen Nöten und mit seinen Anliegen kommen kann. Er ist derjenige, der Menschen wiederherzustellen vermag. Er ist derjenige, der Menschen aus der Tiefe herausziehen und wieder ans Licht führen kann. Das waren nicht wir. Und damit, in diesem Wort des Petrus, liegt auch ein Schlüssel dazu, wenn wir uns auf Menschen einlassen, und wenn wir bereit sind, einem Menschen, und ich denke, keiner wird in der Lage sein, durch Oldenburg zu gehen und zu sagen, kommet her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Sondern Menschen, die Gott uns in den Weg stellt, dass wir dann, wenn wir vielleicht verzagt sind, wenn wir denken, können wir das schaffen, können wir das hinbekommen, diesen Menschen zu unterstützen? Diesen Menschen, der immer wieder Hilfe braucht, der immer wieder anruft, der immer wieder etwas Neues hat. Schaffe ich das, diesen Menschen zu begleiten und ihm zuzusagen, Jesus liebt dich, er möchte dich wiederherstellen und ich möchte ihm dabei helfen. Ich möchte sein Assistent sein und ich sage dir, ich bin für dich da. Wenn wir menschlich sehen, und da schließe ich mich genauso ein, wenn wir das menschlich sehen, müssen wir sagen, irgendwann ist meine Geduld zu Ende. Irgendwann geht es nicht mehr. Ich bin nicht so zuverlässig und so treu, dass ich sagen kann, auf mich kann man bauen. Manchmal habe ich keine Lust, manchmal habe ich keine Kraft, manchmal habe ich auch was anderes vor. Aber nicht ich bin gefragt, sondern das, was Petrus ja gesagt hat, Jesus ist derjenige, der die Sache übernimmt und ich soll letztlich sein Instrument sein, ich soll sein Assistent sein. Letztlich ist das auch angelegt in der christlichen Gemeinde. In der christlichen Gemeinde ist es so, wir sind die Glieder Christi. Durch uns will er handeln. Da gibt es Hände, die ganz praktisch arbeiten können. Da gibt es Münder, die trösten können. Da gibt es Ohren, die zuhören können. Da gibt es Augen, die die Not anderer sehen. Und dann sieht es nämlich schon anders aus, wenn ich sage, ich bin bereit, für einen Menschen Verantwortung zu übernehmen. Einen Menschen, den Gott mir in den Weg stellt und der mich anspricht, wie dieser ja auch um Hilfe gebeten hat. Und ich habe nicht die Mittel, auch wenn ich mein Portemonnaie und die Scheckkarte dabei habe, ich habe nicht die Mittel, Menschen durchgreifend zu helfen. Aber ich will mich darauf verlassen, dass ich unterstützt werde, dass Gott mich unterstützt. Und ich möchte in seinem Namen und natürlich nicht ohne Gebet, möchte ich mich auf so ein Abenteuer einlassen. Und ich sage euch, Gott steht zu seinem Wort. Gott steht dazu, wenn ich diese Zusage gebe. Einmal, und das ist bei uns Christen das Gute, wir stehen in solchen Anliegen nicht allein. Wir können sagen, wir haben ja nicht nur Jesus, der oben im Himmel sitzt, sondern wir haben Geschwister, die uns unterstützen können, die wir auch bitten können, einzuspringen, wenn wir nicht in der Lage sind. Aber das Wichtige ist, dass wir uns auf Menschen, die bedürftig sind, anders einlassen, als einfach so, dass wir sagen, ich gebe dir was, am besten gucke ich dich nicht an, damit du nicht irgendwelche übermäßigen Hoffnungen bekommst und dann bin ich wieder weg. Wenn wir uns auf diese Menschen einlassen, und das ist etwas ganz Wichtiges, dann bekommen sie Hoffnung, dann haben sie Erwartungen, dann werden sie natürlich auch hoffentlich darauf vertrauen, dass wir für sie da sind und dass wir ihnen helfen. Wenn wir aber dann uns in dem Sinne ihnen gegenüber verpflichtet haben, dann führt auch kein Weg mehr daran heraus. Und von daher, ich möchte euch einfach sagen, es ist eine wunderschöne Sache, Menschen zu begleiten und zu sehen, wie erwachsene Menschen manchmal wieder auf die Beine kommen, wie sie immer selbstständiger werden. Manchmal ist das wie Kinder, die aber trotzdem dann irgendwann wieder ganz alleine leben können. Und das ist eine wunderschöne Sache, diesen Prozess zu erleben. Aber wir können das nicht, und das ist das Wichtige, wir können das nicht aus eigener Kraft machen. Und dann kommt noch etwas anderes in unserem Text, was nicht unwichtiger ist. Dadurch, dass dieser Mensch wieder zurechtgebracht wird, er wird ja erst zurechtgebracht, er war ja noch gar nie in der Lage, für sich selber zu sorgen. Dadurch, dass dieser Mensch wieder zurechtgemacht wird, werden andere Menschen auf Jesus hingewiesen. Andere Menschen beginnen zu fragen, wie ist das passiert? Wie kann es sein, dass dieser Mensch auf die Beine gekommen ist? Sie beginnen nach Jesus zu fragen. Ich denke, wir erleben oft in unserem Alltag, dass Menschen nicht hören, wenn wir vom Glauben reden. Und wenn ich jetzt zu jemandem auf der Straße hingehen würde und sagen würde, Jesus liebt dich, dann sagt er, ach so, das ist ja interessant. Und wir haben ja schon, ich weiß jetzt nicht, wie dieser Sänger hieß, der ein Schild hinten drauf hat, so einer mit Glatze vorne und hinten lange Haare, kennt ihr? Guido Horn. Ja, habe ich lange Zeit gesehen, da fuhren Autos durch die Gegend, da stand da hinten aus, Guido Horn liebt dich. Das war abgekupfert natürlich, der liebt mich nicht natürlich. Ne? Aber jedenfalls, das war so abgekupfert. Aber Jesus liebt jeden Menschen und trotzdem, wenn wir ihnen das so sagen, sagen sie, ach so, ja, habe ich schon mal gehört, irgendwo gelesen, zu welcher Sekte gehörst du denn oder sowas. Aber wenn Menschen erleben, dass wir uns um andere kümmern, das war im Prinzip das, was in der Urgemeinde auch Staunen erregt hat, dass wir für andere Menschen da sind, dass sich rumspricht, hier bei diesen Menschen findest du Hilfe. Da wird deine Bitte erhört. Da gibt es Menschen, die kümmern sich, die sind bereit, beim Amt anzurufen, die sind bereit, mit dir zum Arzt zu gehen, die sind bereit, mit dir Wege zu finden aus deiner persönlichen Not. Wenn sich das rumspricht, dann werden Menschen hellhörig. Und dann werden Menschen fragen, wie schafft ihr das, wie könnt ihr das? Und dann, wenn Menschen zu fragen beginnen, und das ist das Wichtige, wenn Menschen zu fragen beginnen, dann sind sie auch offen für das, was wir zu sagen haben. Und da reiht sich dann auch dieser Gedanke ein, den ich einmal in der Jesu-Bruderschaft Gladenthal gehört habe. Ich habe ihn schon öfter hier gesagt, aber man muss ja einmal wiederholen. Das wissen wir ja nur, das, was wiederholt wird, bleibt auch im Gedächtnis. Rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Führe so ein Leben im Glauben, dass andere zu fragen beginnen. Wie machst du das? Oder wieso bist du für andere Menschen da? Warum unterstützt du die? Letztlich geht es darum, wie auch Paulus schreibt, wenn wir lieben, wirklich lieben, und das heißt, lieben heißt immer, sich auch auf andere Menschen einlassen und sie zu tragen, also nicht buchstäblich, manche sind ja zu schwer. Ich kann auch nicht jeden tragen, aber jedenfalls, wenn wir bereit sind, sie zu tragen, das heißt, uns liebend auf sie einzulassen, dann sind wir so, wie Gott uns haben möchte. Das ist eigentlich das Ziel. Wir sind nicht nur als Christen da, dass wir sagen, mit uns ist alles erledigt, dann geht's irgendwann mal ab in den Himmel, sondern wir sind dazu da, hier auf der Erde zu wirken, füreinander und miteinander für andere Menschen da zu sein. Und in dem Sinne sagt Jesus ja auch im Matthäus 25, Vers 40, was ihr einem der Armen getan habt, das habt ihr für mich getan. Und was ihr ihnen nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Wenn ich achtlos und verächtlich an jemanden vorbeigehe, der in der Gosse sitzt, sag ich mal so ganz grob, dann gehe ich achtlos an Jesus vorbei. Dann habe ich ihn verachtet. Das ist ja in dem Sprüche 17, Vers 5 gesagt, wer einen Armen verachtet, der verhöhnt und verachtet dessen Schöpfer. Und von daher, wenn ich morgens bete, dann bete ich darum, mach mich zum Segen für Menschen und zeig mir Menschen, für die ich da sein soll heute. Und manchmal zeigt mir Gott auch Menschen, für die ich nicht nur heute da sein soll, sondern auch immer, oder was heißt immer, jedenfalls auf Langstrecke. Und ich habe erlebt, manchmal stand ich da, Pastor im Ruhestand, Rentner, da bin ich nicht, gehöre ich nicht zu den, zur oberen Mittelklasse, eher zur unteren Mittelklasse. Aber, das kann ich euch versichern, Gott lässt sich nicht schenken. Und momentan bin ich in einer Situation, wo ich sagen kann, dass ich mich sogar noch auf mehr Menschen einlassen könnte. Gott lässt sich nicht schenken. Er ist derjenige, der ist treu. Aber treu ist er, dass er treu ist, werden wir erst feststellen, wenn wir es probieren. Damals, und damit möchte ich schließen, gab es eine Situation, als Israel in das Land eingezogen ist, standen sie am Jordan und Gott hatte versprochen, der Jordan bleibt stehen und lässt euch durch. Eine ganz andere Sache, ne? Und dann, aber was war das Erste? Die Priester sollten ins Wasser gehen und sollten darauf vertrauen, dass der Jordan stehen bleibt. Der Jordan floss und floss und floss. Und jetzt das Volk steht und guckt und die Priester als Vertreter des Volkes, als die, die ja glauben sollen, marschieren los. Und erst als sie im Wasser sind, hört das Wasser auf zu laufen. Und das ist ein Bild dafür. Erst wenn wir losgehen, merken wir, dass wir getragen werden. Erst wenn wir losgehen, merken wir, dass wir unterstützt werden. Wer am Ufer steht und sagt, ach, ich weiß nicht, ob Gott das Feuer hier, das Wasser anhalten wird. Ich mach's lieber nicht. Immer einen kleinen Fee und dann schnell wieder zurück. Der wird nicht erfahren, dass Gott hilft. Nur wer sich ins Wasser begibt, wer bereit ist, hinzugehen, reinzugehen, der wird erleben, Gott hält Wort. Und das gilt auch in dieser Beziehung. Gott hält Wort. Ich kann in seinem Namen riskieren, einem Menschen zu sagen, ich bin für dich da. Ich werde für dich da sein, wenn du Hilfe brauchst. Du kannst anrufen, dann, wenn du mich brauchst, wenn du Geld brauchst. Ich werde dir geben, natürlich nach den Möglichkeiten, wie ich habe, aber Gott gibt gute Möglichkeiten. Ich werde meine Zeit für dich geben. Ich werde für dich da sein. Und ihr könnt euch darauf verlassen, ich verlasse mich auch darauf, dass er hilft und dass er tatsächlich das tut, was er gesagt hat. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres auf dieser Welt, als zu erleben, dass Menschen wieder auf die Beine kommen und dass man zu diesen Menschen eine Beziehung bekommt, wie zu Familienangehörigen. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und von daher möchte ich euch einfach ermutigen zum Nachdenken. Da stehen viele Menschen, sitzen auf der Straße. Viele Menschen brauchen Hilfe. Gehe ich vorbei oder bin ich bereit? Natürlich nicht bei jedem, das geht nicht. Jesus hat auch nicht allen Menschen geholfen, sondern die, die ihm im Weg standen. Bin ich bereit, mich auf Menschen einzulassen, auf einen Menschen, wo ich merke, jetzt soll ich tun. Und ich kann darum bitten, dass Gott mir solche Menschen zeigt. Amen.